Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Und hier am Mikrofon meldet sich der Peter. Hallo zusammen. Und ich begrüße an meiner Seite, an meinem Küchentisch, den wunderbaren Michael Bielitzer, genannt Billy. Hi Billy.
Ja, hallo Peter, hallo ihr da draußen.
Wir haben uns heute in der ersten Episode vom Herd- und Ofen-Podcast das Thema Reis vorgenommen. Das war so ein bisschen deine Idee. Sag mal warum.
Ich glaube, das war vor einer Woche oder vor zwei Wochen. Nee, vor einer Woche habe ich dich besucht und habe dann zwei wirklich total schöne Schalen auf deinem Küchentisch stehen sehen. Und habt ihr dann noch angefasst, die waren so total schwer, total dick, so braun. Und dann hast du mir erzählt, dass das was mit Reis zu tun hat und dass du darin, ich glaube, nicht Reis nicht zubereitest, aber irgendwie Reis servierst.
Ja, doch, zubereiten und servieren, müsste man eigentlich sagen, genau.
Okay, erzählst du wahrscheinlich nachher noch ein bisschen mehr drüber.
Kann ich auf jeden Fall machen.
Und eine Woche später, deswegen muss das vor zwei Wochen gewesen sein, eine Woche später habe ich dann auch einen Reiskocher bei dir entdeckt. Also so ein Teil, was wirklich so aussieht, ich glaube, was ist das, rosa Griff, was ein bisschen so aussieht, als ob man da so Babyflaschen drin auskocht, total witzig. Und da habe ich gemerkt, bei dir ist gerade Reis ein Thema, finde ich auch interessant, habe ich auch schon mal ein bisschen mit Reis beschäftigt und habe gedacht, ja, vielleicht ist das ein gutes Thema für unseren ersten Podcast.
Alles klar, vielleicht können wir zum Einstieg, damit wir alle auf gleichem Stand sind, uns erstmal damit beschäftigen, was ist überhaupt Reis, seit wann gibt's den und wo kommt der eigentlich her?
Ja, gerne.
Heute geht es um Reis. Zuerst eine kleine Lektion in Etymologie. Woher kommt das Wort? Das deutsche Wort Reis geht auf das lateinische Wort Oriza zurück. Und die Lateiner haben es seinerzeit aus dem altgriechischen Oriza entlehnt. Klingt ähnlich, schreibt sich aber in der Mitte mit Y statt mit I. Nach Westeuropa wurde der Reis durch die Araber eingeführt. Bei ihnen hieß der Reis Rus. Spanier und Portugiesen haben daraus Arroz gemacht. Wo und wann der Reis ursprünglich domestiziert wurde, darüber bestand in der Wissenschaft lange Uneinigkeit. Seit ein paar Jahren weiß man aber, dass alle Gruppen und Sorten von Oriza sativa, das ist die volle Bezeichnung der Pflanze, auf eine einzige Domestikation einer wilden Reisart vor 8200 Jahren in China zurückgehen, und zwar im Gebiet des Perlflussdeltas. Das ist im Südosten Chinas, nicht ganz so weit weg von Hongkong. Und von dort aus breitete sich der domestizierte Reis aus. Zuerst innerhalb von China, später dann nach Südostasien und Indien. Vor etwa 2500 Jahren kam der Reis dann in Persien und Mesopotamien an, also den Gebieten des heutigen Syrien, Irak und Iran. Hier war er nicht mehr nur Grundnahrungsmittel, sondern wurde auch zum Binden und Andicken von Soßen verwendet. Von Mesopotamien aus war es nicht mehr weit zu den Römern, die den Reis als Medizinpflanze bereits kannten und nutzten. Und vor etwas mehr als 1000 Jahren kam der Reis dann, wie schon gehört, nach Spanien und Portugal. Heute kommt der meiste Reis, den wir essen, aus Asien, insbesondere aus China und Indien. 91% der Welternte stammen von dort. Laut Wikipedia lag diese Welternte im Jahr 2016 bei 741 Millionen Tonnen. Auch in Europa wird Reis angebaut, vor allem in der italienischen Po-Ebene, aber auch in der Camargue in Frankreich und in Spanien und Portugal.
So, also der Reis hat eine lange Reise hinter sich zu uns. Aber was machen wir jetzt damit?
Ja, du isst ja jetzt deinen Reis seit kurzem aus diesen wunderbaren Schalen. Ich halte gerade hier eine in meiner Hand. Versuche mal so ein bisschen zu beschreiben. Also die ist so, ja, wenn ich so die Finger einer Hand spreize, ist es so Handteller groß.
Ja, wie so eine Müsli-Schale, ne?
Ungefähr, genau, wie so eine Müsli-Schale, aber deutlich schwerer als eine Müsli-Schale. Auch total dickwandig.
Steingut ist das.
Steingut, ja, so ein bisschen bisschen rauer, die poröse Oberfläche, würde ich sagen.
Ja.
Ne? Und hat jetzt auch noch so einen schönen Zierring. Was ist das, Bronze? Oder?
Das weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist billigster Edelstahl.
Ah, okay.
Oder sowas. Von der zweiten Schale, wenn du mal gucken möchtest, ja, ist er sogar schon abgesprungen.
Ah, okay.
Das, ja, ne, nach zwei Wochen also.
Aber sieht auf jeden Fall unheimlich gut aus. Und da ich natürlich auch immer an allen möglichen Gerätschaften interessiert bin, so zum Kochen und aus der Küche, habe ich dich dann natürlich gleich drauf angesprochen und Du hast, glaube ich, erzählt, du bist drauf gekommen auf diese Schalen durch einen London-Aufenthalt.
Genau. Ich war mit meiner Frau in London und wir haben uns ein japanisches Restaurant im Internet rausgesucht, wo wir gerne essen gehen wollten, hatten auf die Karte geguckt, da sah alles ganz gut aus, sind dann da hingegangen und als wir dann am Tisch saßen und uns irgendwie die Karte vornehmen, stellen wir fest, nur Fleisch. Wir sind beide Vegetarier, ne? Und haben dann gedacht, ey, jetzt, was machen wir jetzt, ne? Also nicht ein Gericht irgendwie hiervon können wir essen, wie konnte uns das passieren? Erklärung ist, es gab mehrere dieser Restaurants und wir hatten uns eine Karte von einem anderen angeguckt, als das, wo wir später gelandet sind.
Ach so, ne? Weil ich habe nämlich gerade gedacht an einen Thailand-Aufenthalt, den ich mal gemacht habe, schon wirklich einige Jahre her. Und da habe ich auch gedacht, da wird es wahrscheinlich eine ganze Menge vegetarische Gerichte geben, so weil der Buddhismus ja große Verbreitung hat in Thailand. Aber
alles mit Fisch.
Alles mit, ne, auch mit Fleisch, wirklich jetzt, ne, tatsächlich. Also sogar Salate mit Fleisch, alles super lecker. Aber man hat wirklich fast nichts gefunden, wo kein Fleisch drin war.
Für euch ja Gott sei Dank kein Problem.
Ja, kein Problem. Ich kann natürlich auch mal auf Fleisch verzichten, muss es jetzt nicht in jedem Gericht haben. Ne?
Auf jeden Fall war es dann so, dass wir vor der Wahl standen, entweder aus dem Restaurant wieder rauszugehen, was mir äußerst peinlich gewesen wäre, außerdem war es da sehr schön. Aber wir haben dann eine Vorspeise gefunden. Dolsot Bibimbap. Dolsot, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist der Steintopf. Kannten wir beide nicht, ist im japanischen Restaurant auch einigermaßen ungewöhnlich, weil es ein koreanisches Gericht ist, haben das aber bestellt und waren dann, als es uns serviert wurde, absolut hin und weg. Erstens, weil es neu war, wir das noch nie gegessen hatten vorher, zweitens, weil es schön angerichtet war, ein absoluter Hochgenuss, total herrlich.
Also das, dieser Name, Bibimbap heißt ja, das, ne? Ja. Der kommt mir bekannt vor, ich habe irgendwann mal, glaube ich, in einem meiner Kochbücher was darüber gelesen. Ist das immer so, dass immer eine bestimmte Anzahl von Einzelzutaten da reingehören? Liege ich da richtig? Kannst du dich an sowas erinnern? Weißt du da was
drüber? Habe ich nicht gehört. Ich habe aber den Namen mal nachgeguckt. Der Name Bibimbap heißt auf Koreanisch sowas wie Reis umrühren oder nur umrühren. Und hat was damit zu tun, dass eben das Essen in diesen Schalen nur angerichtet wird und erst am Tisch verrührt. Komme ich gleich noch zu. Ich habe auf jeden Fall, als wir dann aus London zurück waren, direkt diese Schalen im Internet gesucht, gefunden und bestellt und dann auch angefangen, dieses Gericht nachzubauen. Mhm. Und das Ganze funktioniert so, dass man eben einen Reis kocht. In unserem Fall, wir haben einfach Sushi-Reis hergenommen, ne? So ein mittellanger Reis, der schön klebt, genau. Mhm. Den ganz normal zubereitet und dann werden diese Schalen während der Zubereitung des Reises, bei uns, unser Ofen geht bis 300 Grad, ich habe ihn also bei 300 Grad diese Schalen erhitzt.
Da hast du schon 50 Grad mehr als wir, unser geht tatsächlich nur bis 250.
Ja, ist ja auch üblich, glaube ich, ne, bei so Haushaltsöfen, ich habe keine Ahnung, wir haben Glück.
Unser hast du darauf geachtet, also nicht darauf geachtet beim Kauf, sondern einfach so, hatte halt 300 Grad.
Hatte halt 300 Grad, okay. Genau. Mhm. Und wo war ich stehen geblieben? Achso, während der Reis also kocht, kommen die Schalen in den Ofen, werden da mega erhitzt. Ne? Dann gehe ich her und nehme unterschiedliche Gemüse. Ich gehe mal bei einem Bauern einkaufen bei uns um die Ecke und habe so ein bisschen das genommen, was der gerade da hatte. In meinem Fall waren das Spinat, Mairübchen, Möhren. Ich glaube, das war's schon. Ah, und Mais. Und habe einfach nur Ingwer und Knoblauch klein gehäckselt. Und das Ganze dann in Erdnussöl aus gerösteten Erdnüssen jeweils einzeln zubereitet. Also erst den Spinat in die Pfanne geworfen mit Knoblauch und Ingwer, bisschen gesalzen.
Darf ich kurz eine Sache fragen? Weil ich habe gerade gehört, du hast auch gesagt, Knoblauch und Zwiebeln gehäckselt, ne?
Ingwer.
Sorry.
Knoblauch und Ingwer.
Genau, Knoblauch und Ingwer. Und das heißt ja, du hast dann irgendwie geschnitten, aufgeschnitten irgendwie mit Messer, kleingeschnitten, den Knoblauch?
Ja.
Ja, genau. Bei mir ist eins, ich habe mich das immer gefragt, von ganz früher kenne ich natürlich noch die klassische Knoblauchpresse.
Selbstverständlich, habe ich auch noch.
Ne, abschälen, in die Knoblauchpresse rein. In Rezepten liest man eigentlich aber immer von Knoblauch schälen und klein hacken. Da scheint es ja einen Unterschied zu geben. Habe ich noch nie recherchiert. Weißt du da was drüber? Gehen da in der Knoblauchpresse irgendwelche ätherischen Öle oder sowas verloren, weil das ausgepresst wird? Weil mehr Flüssigkeit, so habe ich mir das mal gesagt, weil dabei mehr vielleicht Flüssigkeit aus der Knoblauchzehe rausgeht, rausgedrückt wird. Es scheint irgendwie einen Unterschied zu geben dabei, ne?
Ja, also ich würde auch denken, dass durch das Quetschen mehr Aromen aus dem Knoblauch rausgehen. Ja,
genau.
Ne, während bei dem Schneiden mit einem möglichst scharfen Messer mehr Aroma im Knoblauch verbleibt.
Mm, ja, okay.
anders könnte ich es mir jetzt auch nicht erklären. Ne? Okay. Außerdem finde ich, ist das auch was super Puristisches so. Ne? Also man sagt ja immer, wenn du überhaupt irgendein Zubehör in der Küche brauchst, dann ist das das scharfe Messer und sonst eigentlich gar nichts. Ne? Und alle Gerätschaften, die wir sonst so um uns rum haben mit Häcksler und weiß ich nicht, können wir uns eigentlich alle sparen.
Ja, da haben wir ja auch beide
ein scharfes Messer.
Ja, beide mittlerweile so ein Lieblingsmesser, aber da können wir noch mal ein andermal drüber sprechen.
Auf jeden Fall. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe den Spinat in der Pfanne einfach mit Knoblauch und Ingwer, beides klein gehackt, irgendwie ein bisschen angebraten, zur Seite gestellt. Dann habe ich das nächste Gemüse mir hergenommen, in meinem Fall Mairübchen, habe die kleinen, gehäckselt, so in Stifte geschnitten,
ja,
auf die gleiche Art und Weise zubereitet, also auch in der Pfanne, bis sie so einigermaßen irgendwie gar, aber noch bissfest waren, zur Seite gestellt. Nächste mit den Möhren, auch in Stifte geschnitten mit Knoblauch und Ingwer und ein bisschen Salz. Dann habe ich als allerletztes zwei Eier aufgeschlagen und daraus so eine Art, ich nenne es jetzt mal Omelette gemacht, aber eigentlich nichts anderes als die Eier vermischt, in die Pfanne gegeben, dass es eben ein rundes Ei, wie sagt man?
Ein Omelette.
Omelette, ich sagen. Ergibt. Ja, genau. Und ja, als das fertig war, habe ich das in kleine Streifchen geschnitten.
Ja, okay. Bis jetzt sind die Schalen noch nicht ins Spiel gekommen, oder?
Die Schalen sind noch nicht ins Spiel gekommen. Aber jetzt. Die Schalen kommen also aus dem Ofen raus. Dann werden sie mit einem hitzebeständigen Öl, in meinem Fall Erdnussöl, von innen ausgestrichen. Und dann wird als allererstes der Reis reingegeben und danach obendrauf schön die Zutaten drapiert.
Sieht also der Reis ist fertig gekocht.
Der Reis ist fertig gekocht.
Genau, also du auch nicht, der muss auch nicht ein bisschen weniger gegart werden, weil er in der Schale auch nachgart.
Nein, gar nicht.
Der ist auf dem Punkt
fertig. Genau, der ist auf dem Punkt fertig und in der Schale geht es um was anderes. Der Reis kommt also rein, man muss sich vorstellen, die Schale ist mit Öl ausgestrichen, 300 Grad heiß, hält auch diese Hitze. Kommt da der Reis rein, es gibt ein wunderbares Geräusch und der Reis kommt rein, die Gemüse kommen oben drauf, schön angerichtet. Ich tue dann, weil ich das in diesem Restaurant in London gesehen habe, nehme ich noch ein kleines Stück Butter und lege das noch oben drauf, was dann so langsam über dem ganzen Zeug schmilzt.
Butter geht ja sowieso immer.
Natürlich. Und dann hast du also den Reis mit den drei Gemüsen und dem Ei. Dann verbleibt er ein bisschen in dieser Schale. Dann rührt man das Ganze um und serviert. Wir haben uns also an den Tisch gesetzt, die beiden Schalen vor uns hingestellt und dann schon die erste Portion des Essens aus diesen Schalen entnommen.
Ach so, jetzt interessant. Das heißt, es wird nicht aus den Schalen gegessen?
Nein, dafür sind sie auch viel zu heiß und strahlen viel zu viel Hitze ab. Das wäre unangenehm. Sondern, genau, das Zeug ist in diesen Schalen, wird verrührt. Damit verschwindet natürlich diese wunderbare Optik. Ne? Aber dadurch wird es ein Hochgenuss. Und dann wird gegessen. Ne? Und dadurch, und das ist der eigentliche Clou, dass der Reis in diesen Schalen verbleibt und diese Schalen sehr heiß sind, röstet er natürlich so langsam von unten an und der Reis kriegt dieses wunderbare Popcorn-Aroma, was wir natürlich alle mögen. Ne?
Ja,
und was wir auch früher schon super füllen. Ja, natürlich. Und genau dieser Geruch entsteht dann auch. Ne? Toll ist das auch, wenn der Mais leicht anbackt. Ne?
Hat der Reis.
Der Mais.
Der Mais.
Es ist ja auch Mais dabei als Gemüse. Ach, ne? Also wenn Ja, ich habe es auch gerade vergessen. Ne? Aber tatsächlich, wenn der Mais dann auch am Rand so ein bisschen anbackt und die Reiskörner leicht bräunlich werden und etwas knusprig und so, es ist absolut herrlich. Ein totales Gedicht.
Und die Schalen zu den Kosten, kannst du da was sagen?
Ja, müssten wir gleich nochmal gucken. Ich habe die einfach bei Amazon bestellt, so ein bisschen irgendwie nach Nutzerbewertungen gegangen, irgendwie geguckt, nach einigermaßen vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis, was mir, weil ich ja auch keine Erfahrung damit habe, sinnig erschien. Ich glaube, die billigsten waren 30 Euro und dann ging das hoch bis 250.
Okay.
Meine haben für zwei Stück, glaube ich, 60, 65 gekostet.
Okay, ja.
Irgendwie sowas.
Ich glaube, dann packen wir den Link noch in die Shownotes rein, oder?
Das sollten wir auf jeden Fall machen. Da ist dann auch ein Bild, kann man sich angucken, wie die Dinger aussehen. Und ich sag's nochmal, sie heißen auf Koreanisch Dolsot.
Okay.
Und wenn du bei Google oder auch bei YouTube eingibst Dolsot Bibimbap, dann findest du genau eine Anleitung, wie dieses Gericht zuzubereiten ist. Interessant ist, dass als ich mir das bei YouTube angeguckt habe, habe ich gesehen, dass es auch noch eine andere Zubereitungsart gibt, als das, was ich in diesem Restaurant kennengelernt habe. Nämlich, das Ganze wird noch mit einer roten Pfeffer- oder Chili-Soße, einer koreanischen, kombiniert. Das heißt, die kommt noch zusätzlich mit in das Gericht und wird untergerührt. Dadurch hat das dann natürlich nochmal einen starken Eigengeschmack nach dieser Chili-Soße. Stelle ich mir so vor, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Okay. Ja, ja, klasse. Also ich finde die Schalen wirklich toll und bin auch schon drauf und dran, mir so ein
Welche zu ziehen.
Ja.
Genau. Ja, natürlich. Ja, ist ja auch super. Vielleicht kann man eine Sache noch ergänzen. Ja. Ich habe ja eben erzählt, dass ich so ein Omelette gemacht habe und das darüber gemacht habe. Das hat damit zu tun, normalerweise wird in dieses, über dieses Gericht ein rohes Ei geschlagen. Mhm. Habe ich mich irgendwie nicht rangetraut. In dem Restaurant, wo wir waren, hatten sie, glaube ich, ein Spiegelei draufgelegt. Und wenn du Bibimbap googelst und dir die Google-Bildsuche anguckst, findest du ganz viel Bilder von diesen Schalen mit einem Spiegelei oben
drauf. Ja, ich glaube, wo du das jetzt sagst mit dem Ei drüber, wird mir auch klar, dass ich tatsächlich auch schon von diesem Gericht und von den Rezepten gelesen habe. Und ich glaube, irgendwie mal sowas auch schon mal gebaut habe zu Hause. Ich hätte da jetzt gar keine Probleme mit dem Ei, weil du ja gesagt hast, dass die Schalen auch sehr heiß sind und dann auch durchgerührt wird. Also ich glaube, dass du wirst da kein rohes Ei essen. Aber ich bin da eh nicht so empfindlich. Ich kann auch
Ich weiß auch gar nicht, ob man da heute noch empfindlich sein muss. Ja. Ich kenne das noch aus Kindertagen, dass meine Mutter zu mir gesagt hat, bloß keine rohen Eier, können Salmonellen drin sein und so weiter.
Ne? Genau. Jetzt hast du ja, haben wir schon festgestellt, zubereitet wird der Reis ja nicht in den Schalen. Das, was ich zuerst gedacht habe. Sondern der Reis muss doch irgendwie, ja, so wie man es halt macht, gegart werden irgendwie. Gibt es ja verschiedene Zubereitungsarten und ich glaube, da hast du was vorbereitet für uns.
Genau, wir haben noch einen kleinen Einspieler, einfach über die drei gängigsten Methoden, Reis zuzubereiten.
Na klasse, hören wir mal rein.
Reis kann man auf viele unterschiedliche Arten zubereiten. Die Zubereitungsmethode hat einen großen Einfluss auf das Verhalten der im Reis enthaltenen Stärke und damit auf die spätere Konsistenz des Reiskorns. Die Zubereitungsmethode entscheidet also mit darüber, ob der Reis locker, körnig, trocken, feucht oder klebrig ist. Außerdem kann der Koch die Konsistenz beeinflussen, indem er am Reiskorn anhaftende Stärke vor dem Garen durch gründliches Waschen entfernt oder den Reis in kaltem bzw. warmem Wasser einweicht. Hier sind die drei gängigsten Methoden zur Zubereitung von Reis. Bei der Wasserreismethode wird der Reis in der etwa fünffachen Menge Wasser gekocht, also in deutlich mehr Wasser, als er beim Garen aufnehmen kann. Das Wasser wird dabei während des gesamten Garprozesses am Siedepunkt gehalten. Egal, ob der Reis dabei frei im Wasser schwimmt oder sich in einem Kochbeutel befindet. In beiden Fällen gibt er bei dieser Methode seine bindende Stärke in das Wasser ab. Und weil das Wasser nach dem Kochen weggeschüttet wird, haften die Reiskörner anschließend nur wenig aneinander. Der Vorteil ist also ein im Ergebnis wunderbar lockerer Reis. Der Nachteil liegt auf der Hand. Nährstoffe, die während des Kochens in das Kochwasser gelangt sind, werden ebenfalls mit weggeschüttet. Die zweite Technik ist die Quellreismethode oder Absorptionsmethode. Dabei gibt man den Reis mit der doppelten Wassermenge in den Topf, also zum Beispiel mit 2 Tassen Wasser auf 1 Tasse Reis. Das ist recht exakt so viel Flüssigkeit, wie der Reis aufnehmen kann. Das Wasser mit dem Reis wird anschließend zum Kochen gebracht und, kurz nachdem der Siedepunkt erreicht ist, wird die Hitze wieder reduziert. Der Reis quillt dann bei geringer Wärmezufuhr vollständig aus. Der Topf bleibt meistens dabei nicht ganz geschlossen, sodass Wasserdampf entweichen kann. Reis kann man auch dämpfen. Beim Dämpfen nimmt der Reis das zum Aufquellen notwendige Wasser also über Wasserdampf auf. Dieses Dämpfen kann direkt im Topf erfolgen, gerne mit Hilfe eines Dämpfeinsatzes. In der Gastronomie kommen sogar spezielle Heißluftdämpfer zum Einsatz. Das Dämpfen ist eine besonders schonende Garmethode, durch die das Aroma des Reises besonders zur Geltung kommt. Gerne wird sie daher vor allem bei Duftreis eingesetzt, also zum Beispiel bei Jasmin- oder Basmati-Reis. Für alle drei Methoden gilt: Es muss nicht immer Wasser sein. Durch die Wahl einer anderen Garflüssigkeit kann das Aroma des Reises verändert werden. Üblich sind zum Beispiel Brühe, Milch oder Kokosmilch. Man kann auch Gewürze ins Wasser oder die andere Gärflüssigkeit geben, wie zum Beispiel Safran, Kurkuma, Kardamom oder Zimt. So lässt sich nicht nur das Aroma, sondern auch die Farbe beeinflussen. Vor dem eigentlichen Garen kann der Reis auch in ein wenig Fett angeschwitzt werden. Dies ist uns hierzulande vor allem vom italienischen Risotto bekannt. Und natürlich sind auch Kombinationen aus allen Methoden möglich.
Ja, also gedämpft habe ich jetzt Reis noch nicht bisher.
Habe ich auch noch nicht. Ich habe auch noch nie gesehen, wie das jemand macht. Geschweige denn einen in der Gastronomie üblichen Dämpfer gesehen.
Ja gut, da guckt man natürlich auch meistens nicht rein in die Küche.
Ja, könnte ja sein in irgendeinem Bericht, Fernsehen, ja, keine Ahnung.
Ja, was ich glaube, die Methode, die ich, also ich habe jetzt eigentlich keine Methode haargenau gefunden, die ich zu Hause verwende, nicht haargenau, aber ich glaube Methode 2, diese Quellreismethode ist die, die ich mal bisher genutzt habe. So ein ganz klein wenig anders. Ich habe also auch zwei Teile Wasser auf einen Teil Reis genommen, also eine Tasse Reis in den Topf gepackt, zwei Teile Wasser drauf und den tatsächlich erstmal kalt 30 Minuten weggestellt. Dann das Wasser abgegossen und nochmal zwei Tassen Wasser drauf und dann zum Kochen gebracht, Hitze reduziert und irgendwas immer so zwischen 10 und 14 Minuten dann gekocht.
Und der Reis wird wunderbar locker.
Wird wunderbar locker.
Genau, das ist auch genau die Methode, die wir immer angewendet haben. Und wie wir gerade gelernt haben, wird er ja deswegen so locker, weil die Stärke dasjenige ist, was die Reiskörner zum Aneinanderkleben bringt. Und die wird bei dem, wie du es gerade beschrieben hast, natürlich weggekippt.
Genau, was ich dabei vergessen habe, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist das Waschen des Reises. Und wenn ich da richtig liege, nicht deswegen, weil der Reis so dreckig ist, wenn er kommt und gewaschen werden muss oder Schadstoffe abgewaschen werden oder sonst was, sondern weil es da auch um die Stärke geht. Also ich mache das tatsächlich so 3 oder 4 Mal, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Ich packe den also in kaltes Wasser, den Reis, spüle den mit der Hand so ein bisschen aus, dann sieht man
auch. Wird das Wasser schon trüb,
ne? Wenn das Wasser trüb wird, schütte das Wasser dann ab und so nach dem 3. oder 4. Mal ist das Wasser schon deutlich klarer und erst dann lasse ich ihn in dem Wasser dann quellen.
Ja, genau. Ich finde das aber wichtig, darauf hinzuweisen, ne? Weil es natürlich so ist, dass bestimmt viele Leute auch sagen, ah, komm, ne, Wasser drauf und los geht's. Nein, wir haben gerade gelernt, genau das Auswaschen sorgt dafür, dass der Reis hinterher schön locker ist.
Ja. Ja, genau.
Salzt also, du den Reis?
Bitte?
Salzt du deinen Reis?
Manchmal mache ich das schon, aber in der Regel eigentlich nicht.
Packe ich noch nicht mal eine Prise?
Nee. Okay. Weil beim Salz bin ich jetzt seit, ja, so ein bisschen seit Dolase, kommen wir später nochmal drauf, oder auch wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen nochmal, beide sind ja ein bisschen Dolase-Fans, bin ich mit dem Salz zurückhaltend, versuche das so ein bisschen zu reduzieren und erst im Nachhinein einzusetzen, anderes Thema. Ja, genau, viele verschiedene Zubereitungsmethoden, trotzdem, bei dir zu Hause, erste Woche habe ich die beiden wunderbaren Schalen gesehen, eine Woche später Reiskocher auf dem Tisch. Also wirklich auch ein ganz besonderer Reiskocher. Ich habe jetzt auch schon mal ein paar Reiskocher so im Asienladen gesehen. Das ist so eine kleine Plastikbombe hier. Rosa Griff, rosa Unterbau, dicke Schalter. Sieht tatsächlich, was ich gerade am Eingang schon mal gesagt habe, so ein bisschen so aus, als ob man da so Babyflaschen drin auskocht.
Ja, genau. Oder wie aus einem Hello Kitty Buch auf den Tisch gebeamt.
Genau.
Ne? Ja, genau so ein Design. Nach meinem Geschmack eher das, was man jetzt nicht unbedingt als Zierat in die Küche stellen will.
Also der muss.
Bei mir wird er auch weggestellt in die Speisekammer, sobald er seinen Dienst verrichtet
hat. Der muss wahnsinnig gut funktionieren. Richtig super aussehen tut er nicht, aber da sind die Geschmäcker ja unterschiedlich. Ja, du hättest ja jetzt einfach so Quellmethode und so hatten wir ja, hättest deinen Reis ja auch so machen können. Warum hast du den Reiskocher besorgt?
Es war im Grunde ein Impulskauf. Sandra und ich haben uns darüber unterhalten und sind darauf gekommen, ey, in Asien steht das Ding in jedem Haushalt. Wir essen viel Reis, warum sollen wir uns nicht so ein Ding ziehen? Und die Entscheidung war genau richtig, denn zum einen wird der Reis wunderbar, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber man hat es vor allem auch aus dem Kopf. Man muss sich um nichts kümmern. Ne? Du nimmst einfach Wasser und Reis, packst das in den Reiskocher, machst das Ding zu, stellst an und danach hast du deine Ruhe. Und du musst es auch nicht, wie zum Beispiel du es normalerweise machen würdest, wenn du im Topf den Reis zubereitest, in zeitlicher Nähe zur Zubereitung der restlichen Gerichte machen, sondern du kannst das auch wann anders machen, denn der Reiskocher hält den Reis einen Tag lang warm.
Tatsächlich, weil wundert mich jetzt gerade, natürlich gibt es da auch so ein bisschen so die Energiespargeschichte, die da auch reinspielt, also jetzt den Reis mehrere Stunden lang warm halten. Kostet natürlich Energie und zum anderen auch, wenn ich das mal mit dem Kaffee vergleiche, man ist ja in den letzten Jahren doch schon abgegangen von den Filterkaffeemaschinen, wo man irgendwann den Filterkaffee macht und dann den Kaffee sozusagen ein paar Stunden auf der Warmhalteplatte, die da eingebaut ist, warm hält.
Furchtbar.
Aber der verliert ja auch voll an Aroma und schmeckt auch so ein bisschen angebrannt. Passiert jetzt hier beim Reis aber nicht, hast du nichts geschmeckt?
Nein, habe ich nichts geschmeckt. Natürlich sind deine Einwände trotzdem berechtigt. Bei uns war es auch nie so, dass der Reis den ganzen Tag lang rumstand.
Ja, ja.
Ne, sondern es ist einfach so, ich habe gedacht, okay, ich koche nachher, jetzt bin ich gerade in der Küche, setze ich schon mal eben den Reis an, dann habe ich noch 1,5 Stunden was anderes gemacht, weißt du, mehr so.
Ich meine,
und dann war das Ding fertig und benutzbar. Und das ist eine Arbeitserleichterung.
Also ich kann das wirklich voll nachvollziehen, weil beim Reiskochen ist mir natürlich auch schon passiert. Ne? Reis angebrannt, einfach zu lange auf dem Herd gestanden und so, wo man nicht ganz konzentriert war. Was ist so mit dem Thema bei allen Maschinen, die man sich holt, irgendwie für die Küche? Klar, sie den Platz weg, du hast erzählt, du stellst das Ding weg. Was ist mit Thema Säuberung? Aufwendig?
Total easy. In dem Reiskocher befindet sich ein beschichteter Topf. Der wird einfach nur genommen, wenn der Reis da raus ist und trocken ausgewischt. Das war's. Mhm. Du kannst auch gelegentlich ihn mal vielleicht feucht säubern. Eigentlich stelle ich aber fest, dass das überhaupt nicht nötig ist, weil die Beschichtung wirklich dafür sorgt, dass wenn du es einmal nach der Zubereitung mit dem trockenen Lappen da durchgehst, ist alles raus. Mhm. Und das ist natürlich auch super, weil Säuberung hat keiner Bock drauf. Mhm.
Ich habe die ganze Zeit so gefragt, als ob ich jetzt gar keine Erfahrung mit Reiskochen habe.
Ja, und auch direkt
habe.
Die Einwände und so. Ne? Und
genau, nee, ich habe mir tatsächlich dann auch einen Reiskocher geholt. Jetzt nicht ganz so ein tolles Gerät, wie du ihn hast. Sondern
das wissen wir ja gar nicht.
Wissen wir gar nicht. Ich bin einfach bei uns um die Ecke in einen Asialaden gegangen und habe dafür, glaube wirklich 24 Euro einen Reiskocher geholt. Ich finde tatsächlich sogar, dass der ein bisschen besser aussieht als der, aber ich glaube...
Also auch nicht so schwer, muss man sagen.
Ist nicht so schwer und ein bisschen nervös hat mich auch gemacht, dass der Verkäufer gleich erzählt hat, also wir haben das einmal zusammen auspacken müssen, um uns alle Einzelteile anzugucken und er hat direkt mehrmals darauf hingewiesen, dass es ein Jahr oder zwei Garantie gibt und es sein kann, dass der stinkt, wenn ich ihn das erstmal anmache, dann soll ich ihn ausmachen und gleich zurückbringen, er hätte schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, war aber bei mir nicht der Fall. Also ich finde das Ding auch wirklich super.
Ja.
Und ich gebe dir vollkommen recht, ist toll, das einfach aus dem Kopf rauszuhaben. Was ich jetzt damit unbedingt mal ausprobieren wollte, war eine Milchreis zu machen. Weil wenn ich mir überlege, bei uns in der Familie gab es eigentlich nur zwei Gerichte, die mit Reis zu tun hatten. Das war ein Milchreisgericht, so typisch mit Zucker und Zimt.
Und das mögen Kinder.
Genau, und dann gab es noch, jetzt muss ich mir überlegen, das Hühnerfrikassee. Also mehr hatten wir, glaube ich, an Reisgerichten gar nicht, das kam dann erst später. Und so ein bisschen bin ich mal wieder auf den Milchreis gekommen durch so türkische Imbisse.
Okay.
Weil neben Döner und so weiter haben die auch, zumindest hier bei uns in Münster, auch ganz oft noch Milchreis in der Auslage.
Ja.
Und es sieht wirklich super aus und hat immer so eine schöne, so eine schöne Haut oder so ein bisschen kross oben, also überbacken.
Ja.
Und den habe ich da schon öfters gekauft, denn den habe ich jetzt mal versucht, so ein bisschen nachzubauen.
Jetzt steht natürlich in der Anleitung zu jedem Reiskocher, und solange deine nicht auf Chinesisch war, nehme ich mal an, auch in deiner, keine andere Flüssigkeit außer Wasser verwenden.
Ich habe da tatsächlich noch gar nicht reingeguckt, ne?
Okay.
In diese Anleitung, habe ich da nicht gelesen, aber ich habe dann auch erfahren, dass man den Milchreis nicht so einfach mit Milch im Reiskocher kochen kann, also wie man es einfach so auf dem Herd macht.
Ja, Logo, weil auch auf dem Herd haben wir die große Gefahr bei Milchreis, dass die Milch hochkocht, dir alles versaut.
Genau. Ne? Und im Reiskocher noch mehr, kriegt man überhaupt nicht in den Griff, aber da gibt es einen guten Trick und ich weiß gar nicht, nachdem ich es jetzt gemacht habe, ob ich diesen Milchreis, der mit Kokosmilch gemacht wird und Wasser, nicht geschmacklich, sondern noch ein bisschen geiler finde, weil ich selbst total auch Kokosmilch-Fan bin. Also wie macht man es? Man packt einfach seine Menge Reis, keine Ahnung, eine Tasse Reis in den Reiskocher rein und dann kommen zwei Teile Wasser drauf und ein Teil Kokosmilch kommt da drauf. Ich achte da immer drauf, ich habe da so eine Marke, weiß jetzt wirklich nicht, wie sie hier heißt. Das ist auch schon so eine cremige, milchartige, also oder sahneartige Kokosmilch ist. Es gibt auch manchmal so welche so in Dosen, die
machen. Die sehr wässrig sind, ne? Wo dann Fettklumpen drin hängen.
Fettklumpen, da stehe ich nicht so drauf, aber ich weiß jetzt
nicht. Meistens sind das die aus dem Bioladen.
Ne? Okay, ja. Und dann kommt, ich glaube, zwei Teile Wasser, ein Teil Kokosmilch rein. Und dann wird das Ganze ganz normal im Reiskocher zubereitet.
Ja.
Ne? Man kann auch am besten gleich ein bisschen Zucker reintun und auch ein bisschen Zimt reintun, wenn man drauf steht.
Ja.
So, oder Gewürze, Kardamom habe ich, glaube ich, reingetan. Richtig, genau. Und das klappt super. Und um den dann noch so ein bisschen in die türkische Richtung zu bringen, habe ich den danach, der ist eigentlich fertig und den kann man auch essen.
Ja.
Aber habe ich den danach nochmal in so eine Aufbackform gebracht.
Ja.
Nochmal ein bisschen brauner Zucker drüber. Und so, wie du es vorhin auch erzählt hast, noch so ein paar Butterflöckchen, weil passt einfach super. Und habe den dann nochmal in den Ofen gestellt. Ne, im Backofen. Einfach ein bisschen überbacken. Ich habe auch so eine kleine Grillfunktion im Backofen.
Ja.
Dann ist die Butter geschmolzen, Zucker kandiert und total herrlich.
Kriegt er in dem Reiskocher schon diese typische Milchreiskonsistenz?
Ja,
einfach dadurch, dass du nicht zwei Teile Flüssigkeit genommen hast gegen einen Reis, sondern drei Teile Flüssigkeit und einen Reis. Und die waren aufgeteilt, hast du gerade gesagt, ein Teil Kokosmilch, zwei Teile Wasser, ein Teil Reis.
Genau, man hat also mehr Flüssigkeit, als man sonst zum Reiskochen benutzen würde. Und ich fand ihn nach dem Backen oder Überbacken im Backofen bisschen zu trocken. Ich könnte mir also vorstellen, dass es noch gut ist, vielleicht noch mal mit ein bisschen Milch nachzuarbeiten oder sowas.
Ja.
Also wenn er aus dem Reiskocher kommt. Was ich dann aber im zweiten Anlauf auch noch mal probiert habe, ist den einfach mit so einem Gasflammer noch mal, wie man das von der Crème Brûlée kennt.
Crème Brûlée, ja, natürlich.
Genau, ne? Also nicht mehr im Backofen zu stellen, weil er dann natürlich Zeit braucht, bis der Zucker kandiert, der Reis auch trockener wird.
Ja.
Also direkt in Schälchen getan und versucht einfach mit so einem Gasflammer zu kandieren. Also kann ich auch nur empfehlen. Ist total super und ist natürlich schon ein bisschen weniger aufwendig. Und jetzt nochmal zu dem Thema Milchreis, wird ja mit Milch gemacht. Dieser Reis kann nur mit Kokosmilch gemacht werden.
Solange er im Reiskocher gemacht wird.
Meine ich.
Wenn du es im Topf machst, natürlich.
Genau, ja. Aber dieser Milchreis aus dem Reiskocher, weil wir ja gerade beim Thema Reiskocher sind, geht halt wirklich nur wegen des Überkochens mit Kokosmilch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schlecht finde oder schlechter finde. Ich finde, der schmeckt mit Kokosmilch wirklich total voll. Sahnig, hat noch diesen ganz leichten Kokosgeschmack, passt total super zu Reis.
Ja.
Also kann ich nur empfehlen. Ich meine, ist jetzt auch kein Staatsgeheimnis, sondern Rezept findet man auch im Internet. Aber zur Sicherheit packen wir es, glaube ich, auch nochmal in die Shownotes mit rein.
Auf jeden Fall. Ja. Rennst du bei mir natürlich offene Türen mit ein. Bei uns zu Hause gibt es keine Milch. Mhm. Ne? Was ich für sowas auch immer ganz interessant finde, ist Mandelmilch, weil die auch so total sämig ist. Ne? Und gerade wenn du sie einreduzierst und das Ding nochmal in den Ofen stellst, ne? aber eine Bombe wird. Ne?
Ja.
Und zusätzlich total Kalorien haben. Ne? Mich hat das gerade so ein bisschen daran erinnert, was du erzählt hast über diesen türkischen Reis, als du ihn noch in den Ofen gestellt hast. Ich war vor 2 Jahren in der Normandie und habe dort ein Gericht kennengelernt, was absolut typisch ist für die Gegend, einen Nachtisch namens Tergul. Und Tergul ist auch ein Reisgericht, ein süßer Nachtisch.
Hört sich ein bisschen an wie eine Person oder ein Wesen aus Herr der Ringe, finde ich.
Der Tergul, natürlich. Für Tergul wird Reis genommen, mit Zucker und Zimt vermischt, dann in eine Auflaufform gegeben und danach mit etwas Milchartigem übergossen. Ich habe gerade gesagt, bei uns ist es keine normale Milch, sondern wir nehmen entweder Kokosmilch dafür, genau wie du es auch eben erzählt hast, oder eben Mandelmilch. Mandelmilch macht das Ganze noch sämiger, weil die ja so wirkt, als sei sie unheimlich fetthaltig. Ne? Und dann kommt das Ganze einfach, also dieser rohe Reis, diese rohen Reiskörner, gemischt mit Zimt und Zucker und übergossen mit der Milch in den Ofen bei 130 Grad, also keine hohe Temperatur, und wird dann über einen sehr langen Zeitraum einreduziert.
Wie lange ungefähr? Weißt du das noch?
3 Stunden ungefähr sind es, glaube ich, mindestens. Mhm. Pi mal Daumen, kann man ja auch ein bisschen danach gucken, wann die Flüssigkeit einreduziert ist.
Mhm.
Ne? Aber durch die niedrige Hitze dauert es natürlich seine Weile. Gleichzeitig wird der Reis natürlich wunderbar und du hast dann dieses cremige, durch Zucker und Zimt, das, was wir sowieso alle gerne mögen, auch reichhaltige Nachtischgericht,
ja.
Ne? Was ich aber jedem empfehlen kann, weil es ist so einfach. Reis nehmen, in die Auflaufform, Zucker, Zimt, Milch drüber, 3 Stunden in den Ofen bei 130 Grad, fertig ist die Laube, köstlich.
Sag nochmal bitte den Namen.
Tergule.
Tergul. Haben wir da ein Rezept? Können wir da
können wir auf jeden Fall in die Shownotes packen.
Okay.
Dieses Rezept ist schnell geschrieben, weil es eben so einfach ist.
Jetzt haben wir ja eine ganze Zeit über Milchreis mit Zimt und Zucker und Butter gesprochen. Ich hatte ja schon erwähnt, bei uns gab es eigentlich an Reisgericht nur das Hühnerfrikassee und Milchreis. Mittlerweile bin ich natürlich auch selbst weiter, habe mich ja auch schon oft mit der asiatischen Küche beschäftigt und gibt ja mittlerweile auch eine ganze Menge Reisgerichte, die auch bei uns bekannt sind. Ich glaube, du hast ein bisschen was vorbereitet.
Genau, wir haben noch einen dritten Aufsager vorbereitet und diesmal geht es um die auch hierzulande inzwischen bekanntesten Reisgerichte.
Eine häufige Verwendung von Reis, die wir alle kennen, ist die Verwendung als Beilage. Der Reis wird einfach ohne weitere Gewürze zu anderen Speisen gereicht. Weitaus interessanter sind jedoch die Gerichte, bei denen der neutral gegarte Reis mit anderen Zutaten gemischt wird. Darüber hinaus gibt es in der internationalen Küche zahlreiche Reisspezialitäten, bei denen oft spezielle Reissorten verwendet werden, um eine besondere Konsistenz oder ein besonderes Aroma zu erreichen. Hier sind einige besonders bekannte Beispiele. Erstens die Paella. Sie ist ein spanisches Reisgericht, das im deutschsprachigen Raum als spanisches Nationalgericht gilt. Zu Unrecht, denn sie ist lediglich eine regionale Spezialität Valencias und der spanischen Ostküste. Sie enthält Reis, der mit Safran und/oder Lebensmittelfarbe gelb gefärbt wird. Außerdem verschiedene Gemüse wie Tomaten, Paprika, Bohnen und Hühner- oder Kaninchenfleisch mit Knochen. Meeresfrüchte sind heute ebenfalls beliebt, gehören aber nicht in eine traditionelle Paella. Zweitens Pilaf. Pilaf ist ein ursprünglich aus dem Orient stammendes Reisgericht, das auch in anderen Ländern Zentralasiens verbreitet ist. Es ist eine Art Eintopf, bei dem der Reis mit Fleisch oder Gemüse und Gewürzen gemischt oder geschichtet in einem Topf gegart wird. Dabei gilt es vor allem in der persischen Küche als erstrebenswert, wenn der Reis nach dem Garen am Topfboden eine knusprige Kruste bildet. Das nennt sich dann Tadig. Drittens. Auch oder vor allem in Vorder- und Südostasien wird Reis oft gebraten. Beispiele dafür sind Nasi Goreng oder Biryani. Der Name Biryani kommt aus dem Persischen und bedeutet gebraten oder geröstet. Im Unterschied zum Pilaf zeichnet sich das Gericht dadurch aus, dass der Reis vor dem Garen angebraten wird, zumeist in Ghee, dem indischen Butterschmalz. Er bekommt dadurch ein nussiges Aroma. Viertens, Risotto. Risotto ist ein norditalienisches Reisgericht, das in vielen Variationen zubereitet wird. Mittelkornreis wird mit Zwiebeln und Fett angedünstet und anschließend in Brühe gegart, bis das Gericht sämig, die Reiskörner aber noch bissfest sind. Letztes Beispiel, das Sushi, der japanische Importschlager. Reis in mundgerechten Häppchen. Für Sushi wird der Reis nach dem Garen mit Essig gesäuert und schnell abgekühlt. Er wird mit rohem Fisch, Meeresfrüchten und Gemüse, geriebenem grünem Meerrettich, also Wasabi, Gari, das ist eingelegter Ingwer, und Sojasauce serviert. Auch für Sushi wird Mittelkornreis verwendet, gemäß dem Gericht auch gerne Sushi-Reis genannt.
Also ich glaube, ich habe schon jedes dieser gerade erwähnten Reisgerichte mal probiert. Zähl bitte noch mal einmal kurz auf, Peter.
Wir haben die Paella als allererstes, das spanische Reisgericht, von dem alle immer denken, es sei das spanische Nationalgericht.
Von dem meine Mutter immer erzählt hat, dass der Spanier da die Küche auswählt.
Von wegen Resteverwertung.
Von wegen Resteverwertung,
ja, natürlich.
Genau. Was ja auch gar nicht so falsch ist, davon ab, warum sollte man das auch nicht machen?
Die Küche ausfegen?
Nein, die Küche ausfegen nicht, aber Reste verwerten.
Oh, verstehe. Dann haben wir Pilaf und als spezielle Variante und Spielform davon Tadig. Hast du natürlich auch schon probiert, nehme ich an.
Ja, vom Namen her ist es mir jetzt tatsächlich nicht so bekannt, aber ich habe gehört, da geht es ja so ein bisschen darum, dass es ein bisschen angebraten ist.
Und genau, so genau. Auch. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Tadig werden wir in einem anderen Zusammenhang nochmal genauer vorstellen. Und dann haben wir Nasi Goreng und Biryani. Natürlich schon zigfach gegessen, ne? Auch vom bei uns immer wieder gern besuchten nepalesischen Restaurant in Münster. Hervorragend. Risotto haben wir aufgezählt, haben wir beide schon zigfach zubereitet. Gibt es ja auch so Besonderheiten, die man beachten muss, ne? Aber macht Spaß. Risotto hat's, im Moment gibt es das nicht so häufig bei uns, aber früher haben wir das sehr viel gegessen, muss ich sagen.
Haben wir auch sehr viel gegessen, gibt es aber tatsächlich bei uns im Moment auch gerade nicht so häufig. Das ist ja auch, glaube ich, auch was man definitiv nicht im Reiskocher machen kann, oder?
Natürlich nicht, weil die Gemüsebrühe, das ist ja einer der Clues des Risottos, wirklich löffelweise oder maximal schöpfkellenweise zugegeben werden darf und ganz langsam in diesen Reis richtig, einzieht. Ja. Ne? Zweitens wird ja beim Risotto der Reis vorher in Butter oder einem ähnlichen Fett erstmal so ein bisschen angeröstet und vorgegart. Das könntest du ja im Reiskocher auch nicht simulieren.
Müsste man außerhalb machen dann wahrscheinlich, ne?
Ja, aber ich meine, ich glaube, dann ist echt der Witz weg.
Also da bin ich auch, hast du recht.
Okay, und das letzte Beispiel war Sushi.
Ja. Gut, da kommen wir jetzt mal zu Dolase. Hatten wir vorhin schon einmal erwähnt. Warum kommen wir zu Dolase? Wir hatten ja jetzt gerade die bekanntesten Reisgerichte. Klar, wenn ich ein Reisgericht mache, ich mache das auch wirklich gerne so wie du, Gemüse anbraten, Knoblauch, auch gerne mit Kokosmilch oder eine Currypaste
natürlich dazu. Natürlich, wunderbare Currys, ne?
Genau. Ist der Reis sicherlich auch wichtig, aber irgendwie ist er ja doch nur Grundlage, Sättigungsgrundlage, Beilage hat man, glaube ich, dann früher gesagt.
Früher, ja? Genau, ja, natürlich.
Ne? Und da kam uns ja jetzt die Idee, Dolase, also jemand, der sich gerne mal auf eine andere Art auch ähm, Lebensmitteln nähert. Hört mal kurz, wer Dolase ist. Genau. Ich weiß gar nicht, wer heißt er mit Vornamen?
Jürgen Dolase.
Jürgen Dolase. Also ich bin irgendwann mal vor 2 oder 3 Jahren, ich glaube durch seine YouTube-Serie, wo er Mensen, also wo Studenten essen, testet,
ja,
drauf gekommen, habe mich dann ein bisschen näher mit dem beschäftigt, fand auch schon so den ganzen Werdegang interessant. Ich glaube, ich jetzt so irgendwie sowas um 65 würde ich mal tippen, ich weiß nicht ganz
Ende
genau.
Ende 60, glaube ich sogar schon.
Hat jetzt eine Karriere als Restaurantkritiker.
Und zwar als einer der Führenden in Deutschland, ne? Das muss man wirklich sagen.
Genau, total crazy, geht auch immer ganz offiziell in das Restaurant, ich glaube sogar mit Ankündigung, er kann auf jeden Fall erkannt werden, hat immer seinen Hund dabei. Eine Frau dabei. Also jeder, der im Restaurant, in der Spitzengastronomie, die er testet, arbeitet, müsste ihn eigentlich kennen. Hatte aber schon eine erste Karriere als Sänger der Gruppe Wallenstein.
Ja.
Ich habe die nicht gehört, ist auch, glaube ich, ein bisschen vor meiner Zeit. Ich glaube, das war so Art-Rock-Band. Aber finde ich auf jeden Fall spannend. Hat dann erzählt, dass er sich selbst zu dieser Zeit nur von Fastfood ernährt hat und ist dann irgendwann auch auf diese Sache gekommen, sich besser zu ernähren, in Spitzenrestaurants, Sternerestaurants zu gehen und dann auch selbst zu kochen. Ich glaube, er ist der Meinung, dass nur wer selbst sehr gut kochen kann, die Arbeit eines Kochs auch wirklich nachvollziehen kann und wertschätzen kann und bewerten kann, ist wahrscheinlich auch was dran, würde ich mal sagen, oder? Was meinst du?
Ja, klar. Also da muss ich mir ja nur Fußballexperten angucken. Ne? Da werden natürlich immer ehemalige...
Das sind ja alle Fußballexperten.
Ja, okay, aber genau das meine ich. Ja. Ne? Also jeder Journalist, der darüber schreibt, maßt sich an, im Prinzip Urteile über das Spiel zu treffen. Gleichzeitig setzen sich aber immer dann die sogenannten Experten an ihre Seite, nämlich ehemalige Spieler und Trainer und so weiter. Also welche, die den Zirkus auch von innen kennen und die entsprechend Auskunft geben können. Und ich denke, das ist das gleiche Prinzip, was ja bei Dolase auch greift.
Ja, also Dolase ist selbst also ein ausgezeichneter Koch, also auch schon beinahe Spitzenklasse, okay.
Und, aber er hat kein Restaurant,
das muss man
Restaurant.
Eben sagen. Genau. Genau, eigene Küche und so, er kocht dann in der eigenen Küche. Was ich gut fand bei ihm, ist dieser Ansatz, nicht gleich alles zu überfrachten mit Gewürzen, Zutaten und so weiter. Ich habe mal einen ganz wunderbaren Abend im letzten Sommer gehabt mit Freunden, wo wir Tomaten ausprobiert haben. Hm. So ein bisschen auf die Dolase-Art. Das heißt, eine Tomatensuppe, erstmal wirklich nur Tomaten passiert, Tomaten kalt, Tomaten angewärmt, Tomaten mit geeisten, also Tomatensuppe mit geeistem Olivenöl.
Wunderbar.
Fand ich auch super. Und die Herangehensweise ist, dass es schon mehr ist als einfach nur verkochte Tomaten. Aber es ist auch nicht so, dass man das eigentliche Grundprodukt nicht herausschmeckt.
Das ist ja ein Prinzip, was ihm total wichtig ist.
Ja.
Also, dass jedes Gewürz, wenn du überhaupt eins verwendest, auch wirklich einen Sinn erfüllen muss.
Ja.
Denn er kritisiert, und das meiner Meinung nach völlig zu Recht, dass bei allem, was wir uns so zubereiten, bei unserem täglichen Kochversuchen, wir im Grunde immer hergehen und einen Einheitsgeschmack herstellen, egal was es gibt, nämlich den, den wir für uns als passend erachten und den wir alle lieben. Das ist so ein bisschen so ein Umami-Geschmack, ne?
Ja. Teilweise auch roboterhaft einfach würzen. Also es muss immer Salz rein, es muss immer Pfeffer drüber. Und das ist ja so eine Sache, die ich vorhin schon mal meinte, dass ich jetzt versuche, wirklich im Salz auch zu reduzieren und eher im Nachgang so ein bisschen nachzusalzen und mich vorsichtig ranzutasten.
Ja, genau, weil wenn, ist das Salz ja ein Geschmacksverstärker,
ja,
ne, und soll den Eigengeschmack des Produktes, das du salzt, herausarbeiten.
Mhm.
Ich würde sagen, darum geht's. Ähnlich übrigens auch beim Zucker, ne? Deswegen treten die auch häufig in Kombination auf, weil es beides Geschmacksverstärker sind, um den Eigengeschmack rauszuarbeiten.
Ja. Ja, und jetzt gibt es ja beim Reis auch so viele tolle Reissorten. Also man kann natürlich einfach in den Supermarkt gehen, da gibt es auch schon einiges. Es gibt natürlich auch mittlerweile wirklich tolle Online-Händler, muss man sagen, die darauf spezialisiert sind und die auch ganz viele tolle Reissorten verkaufen. Und da ist es natürlich auch mal schön, wenn man einfach nur den Reis zubereitet und probiert. Jetzt kann man einfach den Reis zubereiten im Reiskocher oder wie eine der Zubereitungsmethoden, die wir gerade besprochen haben. Da kann natürlich auch einen kleinen Schritt weitergehen. Eben nicht direkt mit einer Currypaste und Fleisch und so weiter und Gemüse reintun, sondern mit wenigen Zutaten. Wir haben also zwei Sachen uns rausgesucht, uns überlegt. Eine, die sogar, glaube ich, eigentlich ohne Zutaten auskommt und eine, die mit zwei Zutaten auskommt. Erzähl du mal die erste Variante, Peter.
Das erste ist das sogenannte Tadig, das kam eben in dem Aufsager auch schon vor, also ein persisches Gericht, bei dem der Reis in der Pfanne zubereitet wird auf eine ganz bestimmte Methode und das Ziel ist eigentlich Röstaromen in den Reis zu kriegen, die aber nur durch die Zubereitung kommen und nicht etwa durch zusätzliche Gewürze, also was total puristisches. Von der Methode ist das im Grunde so, dass der Reis zuerst nach der sogenannten Wasserreismethode, die wir ja kennengelernt haben, zubereitet wird. Die wird aber mittendrin unterbrochen. Das heißt, du nimmst die Menge Reis, die du haben möchtest, schmeißt die in kochendes Wasser, entnimmst sie aber nach der Hälfte der Garzeit schon. Das heißt, du hast halb gegarten Reis. Und danach nehmen wir eine beschichtete Pfanne. Ich glaube, in Persien nimmt man einen beschichteten Topf, sowas habe ich nicht. Und dann wird auf den Pfannenboden eine Mischung aus Wasser, ein wenig Zucker und etwas Safran gegeben. Dann nimmt man ein bisschen von diesem halbgaren Reis, drückt den wirklich auf dem Pfannenboden fest. Und danach schüttet man den Rest Reis pyramidenförmig auf das Ganze drauf. Piekst mit dem Griff eines Kochlöffels ein paar Löcher rein, gibt noch ein bisschen Wasser zu zum Ausgaren und dann kommt ein Deckel auf die Pfanne und das Ganze wird für 15 Minuten bei kleiner Flamme ausgegart. Was ist das Ergebnis? Der Reis ist wunderbar locker, weil er nur noch mit dem Wasser, was im Grunde an den Körnern von der ersten Methode haftet und dem kleinen bisschen, was man noch dazu gegeben hat, gegart wird. Und zweitens, und das ist das Ziel des Tadig, backt er unten vor allem das, was man am Anfang an den Pfannenboden gepresst hat, wunderbar an und man hat auch eben diese Röstaromen köstlich.
Ja, ich habe es bei dir probiert. Ich fand es auch ganz fantastisch, wirklich. Und das ist ja eigentlich ein Rezept, ganz ohne Zutaten, bis auf den Reis.
Und ja, Safran, ein bisschen Zucker.
Ne? Okay, ja.
Aber das ist
haben wir auch wieder zwei Zutaten, stimmt, hast du recht. Ja. Es verstärkt eigentlich, es verändert leicht den Reisgeschmack, klar, aber nicht so stark, dass man eigentlich nicht mehr Reis schmeckt. Man schmeckt immer noch Reis. Und,
man grade, schmeckt massiv Reis.
Genau, und gerade durch die Röstaromen finde ich es total super und definitiv empfehlenswert, das mal nachzumachen.
Auf jeden Fall.
Zweite Sache, die wir ausprobiert haben.
Können wir übrigens auch ein Rezept in die Shownotes
packen. Auf jeden Fall machen wir. Zweite Sache ist, kommt auch mit zwei Zutaten aus, haben Reis gemacht, einfach so im Reiskocher Basmati-Reis gekocht und dann Miso und Butter dazu gepackt oder mit Miso und Butter verfeinert. Also Miso ist ja Miso-Paste, du kennst es auch, ne?
Selbstverständlich.
Auch schon öfters mit benutzt. Kann man eigentlich, glaube ich, auch mal eine ganze Sendung drüber machen. In Japan ist es ja so, Miso-Suppe aus Miso-Paste hergestellt, gehört zu jedem Frühstück. Also Miso-Paste ist aus fermentierten Sojabohnen, ja. So eine Paste, so eine Art Würzpaste. Man könnte auch abfällig sagen, ist so ein bisschen wie das deutsche Maggi, was man hier kennt. Aber ich finde es unendlich leckerer und auch vielseitiger. Das kann man sehr gut nehmen und kann das mit ein bisschen, also erst ein bisschen Butter im Topf auslassen, ein bisschen Sojapaste hinzutun, so ganz nach Geschmack.
Miso-Paste.
Miso-Paste, Entschuldigung. Ja. Mhm. Miso-Paste hinzupacken, ganz nach Geschmack. Umso mehr Miso-Paste, umso würziger wird es auch. Umso mehr Umami-Geschmack kommt auch dazu. Und das lässt man so ein bisschen aus. Ich mache es ehrlich gesagt noch so, dass ich sogar die Miso-Paste, weil die so ein bisschen dicker ist, durch einen Sieb reinstreiche in die Butter, dass sie nicht ganz so klumpt. Und diese Mischung dann einfach zu dem frisch gegarten Reis geben. Ist auch was ganz Herrliches.
Du rührst es einfach nur unter.
Ich rühre es einfach nur unter.
Okay.
Und das ist auch wieder sowas, man hat immer noch viel puren Reisgeschmack mit so einer leichten.
Hätte ich jetzt gedacht, weil Miso-Paste ist ja auch sehr intensiv.
Du musst vorsichtig sein, ne? Du darfst nicht zu viel reintun. Ne? Kann man sich auch ein bisschen rantasten. Aber das ergänzt sich super und ist ein ganz toller Geschmack. Ich muss sowieso sagen, dass ich jetzt in letzter Zeit immer mehr Gerichte mit Miso-Paste mache. Sollten wir definitiv noch mal vielleicht überlegen, ob wir da eine Sendung zu machen.
Klar, gerne. Ich finde Miso-Paste auch super. Gibt es ja auch große Qualitätsunterschiede,
ja.
Wie wir lernen mussten.
Ja.
Und ja, herrlich.
Ja, du lachst gerade. Ich weiß, auf was du anspielst. Wir haben hier in Münster auch einen japanischen Laden, also tolles japanisches Geschäft, die so Möbel verkaufen und japanische Dekoartikel, aber auch wirklich ganz hochwertige japanische Lebensmittel. Also ist bekannt, glaube ich, auch für super grünen Tee und da kann man halt auch Miso-Paste kaufen und als wir mal einmal in diesem Laden waren und uns über Miso-Paste unterhalten haben mit der Besitzerin, einer, ich glaube, Halbjapanerin,
die das muss man vielleicht ergänzen, absolute Feinschmeckerin.
Absolute
Feinschmeckerin. Und sich mega auskennt.
Mega auskennt.
Und alles, was nicht Haute Cuisine ist, im Grunde gar nicht gelten lassen.
Und die hat mich direkt gefragt, ob ich schon mal Miso-Paste gegessen habe. Ich dachte, ja, habe ich schon probiert. Hat sie gefragt, aus dem Bioladen, ja, haben Sie noch keine Miso-Paste gegessen? Ja, haben Sie noch keine Miso-Paste gegessen? Und dann habe ich bei ihr welche gekauft. Ich muss auch sagen, ist auch echt ein großer Unterschied. Seitdem, ich glaube, du kaufst auch mal.
Nur noch bei ihr.
Paste
seit
bei
ich sie zum ersten Mal gegessen habe, nur noch bei ihr. Und es ist ein Direktimport aus Japan.
Ja, ganz genau. Also ganz tolles, vielseitiges Lebensmittel.
Absolut.
Ja, zum Schluss haben wir noch hier einen Reiswein auf dem Tisch stehen.
Der übrigens auch aus diesem japanischen Laden kommt.
Und zum Geburtstag hat mir die Besitzerin eben dieses kleine Sake-Set geschenkt. Das besteht aus zwei kleinen Becherchen und einer kleinen Kanne. Und sie hat mir gesagt, dieser Sake ist wohl auch ein ziemlich hochwertiger Sake. Der soll warm getrunken werden. Hat jetzt sowieso gerade ein bisschen im Auto gelegen. Ist ja schön warm heute. Ich glaube, die Temperatur ist richtig.
Also mit warm ist eigentlich richtig warm gemeint, oder? Muss der nicht bei 50 oder 55 Grad oder sowas getrunken werden? Oder ist Zimmertemperatur gemeint?
Ja, das hat sie jetzt nicht näher erläutert. Ich gehe jetzt mal von Zimmertemperatur aus.
Probieren wir mal. Lass uns probieren, auf jeden Fall.
Ich mache mal auf. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass Sake auch so ein bisschen zum Trendgetränk wäre, in Getränk. Also nach der Whisky, nach der Gin-Ära gibt es jetzt die Sake-Ära.
Okay.
Ich weiß nur, ich habe mich nur gewundert, was da so im Regal steht. Also das fängt da ab 49 Euro an und geht dann wirklich bis 200 Euro. Also
ja, hat also nichts mit dem 5,99 Euro Sake aus dem Supermarkt zu tun.
Genau, den man vielleicht zum Kochen verwendet. Wobei ich mir sicher wäre, dass unsere Lieblings-japanische Verkäuferin aus dem Laden hier in Münster den niemals zum Kochen nehmen würde. Aus dem Asia-Laden, den billigen, für 5 Euro. Okay. So, mein Lieber.
Hat sie dir in irgendeiner Form gesagt, warum der Sake zuerst in diese Kanne kommt? Wahrscheinlich hat es nur
sie hübsch aus. Ich kann mir vorstellen, ich habe dort in dem Geschäft auch schon mal eine Teezeremonie mitgemacht.
Ja.
Und es ist halt alles stark ritualisiert. Und es ist zum Beispiel auch so, dass sie den Tee in dieser Zeremonie, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, nicht direkt aus diesem Teewasserzubereiter reingeschüttet hat, sondern erst noch in eine Schale. Ich habe dann gefragt, warum sie das macht. Sie gesagt, weil sie das nicht möchte, direkt aus der Teekanne, also aus dem Wasserkocher das Wasser zu nehmen. Ich glaube, damit hat das zu tun. So direkt aus der Flasche, schätze ich jetzt mal einfach so, schüttet man sowas einfach nicht ein.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es mit, was du sagst, mit Ritualisierung zu tun hat. Oder wie nennt man sowas? Protokoll.
Ja, genau.
Also das eher damit zu tun hat, als dass jetzt noch was, was ich der Sake durch das Umschütten besonders mit Sauerstoff angereichert werden muss oder sonst was. Ne?
Es ist ja auch tatsächlich, wie ich gelesen habe, kein Wein. Es kommt ja eher einem Bier nahe. Also ich glaube, in Japan sind das ja auch keine Winzer, Sake-Winzer, sondern Sake-Brauereien. Also ein Getränk, was auch gebraut wird. Aber okay, probieren wir mal. Prost.
Ich rieche erstmal dran. Ja. Sonst bringst du mich mit dem Brauen so sehr auf so eine Bierschiene, dass ich jetzt versuche, die ganze Zeit festzustellen, riecht dieses Ding nach Bier.
Aber nee, das gar nicht. Ne? Mild.
Total mild.
Total mild. Also ich glaube, hat auch nur 14%.
15?
15, Entschuldigung.
Ja, ich kann die Flasche von hinten sehen, da steht es drauf.
Ich glaube tatsächlich, du hast recht. Sake, das fängt erst ab 15% an. Also 14 geht gar nicht. Ah. Ja, das hat tatsächlich ja auch mit so einem Schnaps oder sowas nichts zu tun. Schärfe hat das gar nicht, ganz weich.
Wahrscheinlich kommt, könnte ich mir jetzt vorstellen, ist nur gesunder Menschenverstand, aber dass wir es hier als Reiswein bezeichnen, was es gar nicht ist, hat ja vielleicht was mit dem Alkoholgehalt zu tun. Weil es möglicherweise da Parallelen gibt.
Stimmt,
ne? Unser Wein hat 12, 13, der hat jetzt 15.
Man findet auch schon mal einen deftigen Rotwein, der 14% hat. Da hast du natürlich recht, genau. Kommt dann schon nahe dran. Was sagst du?
Du fragst mich jetzt als absoluten Laien und jemanden, der zum ersten Mal in seinem Leben bewusst Sake trinkt. Mhm. Und ich bin unentschlossen. Hm. Ich finde das lecker, ungewöhnlich, weiß aber jetzt nicht, ob ich mir eine Flasche kaufen würde.
Also ich muss dir wirklich recht geben. Ich finde das auch jetzt lecker und ungewöhnlich. Es wäre aber für mich niemals ein Ersatz und so ist es wahrscheinlich auch gar nicht gemeint zu einer schönen Flasche Riesling, die ich mir dann beim Essen aufmachen würde. Also den finde ich doch noch ein bisschen vielfältiger. Da ist doch noch mehr im Mund und nachhaltiger, oder?
Lass das kein Japaner hören, aber ich würde dir natürlich voll zustimmen.
Ne? Genau. Ja, aber lecker, dabei bleibt's. Also lecker ist er trotzdem.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kannst du lesen, was vorne drauf steht? Ist das eine spezielle Sorte?
Oh Gott. Junmai lese ich da. Tsukino Katsura Sake. Aus Kyoto.
Ja,
aus
du hast
Kyoto.
Eine gute Aussprache.
Ja, okay. Ich denke, mit dem Thema Reis sind wir dann durch. Möchte ich dir noch fragen, Peter, ist dir in den letzten 2-3 Wochen irgendwie kulinarisch noch irgendwas Besonderes entgegnet, was aufgefallen? Hast du dir außer den tollen Schalen oder einen Reiskocher noch irgendwas gegönnt, irgendein Lebensmittel entdeckt oder so?
Meine neueste Entdeckung. Ich bin hin und weg, muss ich vielleicht sagen, von Beaujolais-Wein. Mhm. Ich habe einen Fleury entdeckt. Fleury ist eine der 10 Appellationen des Beaujolais, ne? Und war für mich auch ein bisschen unerwartet, weil Beaujolais hat ja nicht so den ganz guten Ruf.
Ja, ich kenne das noch von früher, so irgendwie aus den 80ern. Immer, da gab es ein bestimmtes Datum, glaube ich, wenn der Beaujolais oder der ganz junge Beaujolais angeliefert wurde.
Genau, die Dandys alle nach Frankreich heizen.
Ja, das, ne? Genau. Das war mal irgendwann so ein bisschen in das Thema.
Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist.
Mhm. Hört man auf jeden Fall nicht mehr so stark.
Genau, hört man nicht mehr von. Den Fleury, den ich entdeckt habe, habe ich gefunden auf der Webseite Wein am Limit. Die haben auch einen riesen YouTube-Kanal, finde ich ganz interessant. Kann man mal reingucken.
Henrik Thoma, genau. Einer der Top-Sommeliers aus Deutschland.
Master-Sommelier. Gibt es, glaube ich, weltweit ja auch nur ganz wenige. Aber der Henrik Thoma hat eben einen eigenen Shop und in diesem Shop bietet er auch besagten Fleury an, der mich wirklich total umgehauen hat. Von einem Winzer namens Julien Sunier. Und das ist ein Winzer, der ursprünglich aus dem Burgund kommt und da auch, wenn ich mich richtig erinnere, das Winzerhandwerk gelernt hat. War, glaube ich, auch noch in Übersee, in Neuseeland, meine ich, und Südafrika. Und dann hat er eben vor 10 Jahren die Chance gehabt, im Beaujolais alte Weinreben zu kaufen und sich da an die Arbeit gemacht. Und der Typ macht einen Beaujolais, der also wirklich der Wahnsinn ist, nach meinem Geschmack. Mhm. Ne? Ganz tolle Fruchtnoten, viel Kirsche. Und so frisch, leicht, kann man auch leicht gekühlt trinken natürlich, wunderbar, dass ich also wirklich, als ich den geöffnet und zum ersten Mal probiert habe, habe ich echt gedacht, ist das möglicherweise der beste Wein, den ich in meinem ganzen Leben getrunken habe.
Oh ja, oh ja, ja, da möchte ich mich auf jeden Fall mal bei der nächsten Bestellung beteiligen. Ja,
weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das, ob ich das immer noch so sagen
manchmal
würde.
Manchmal ist so ein Erlebnis ja nicht wiederholbar.
Genau, und die Superlative muss man auch mal vorsichtig mit sein, ne? Aber es ist wirklich der Hammer. Ne? Gibt in 2 Jahrgängen, 2015, 2016, kann man auch nicht aufheben, muss man innerhalb von 1 bis 2 Jahren trinken. Es ist unglaublich.
Ja, es ist schon interessant, weil der Ruf ist ja wirklich nicht besonders gut, glaube ich, vom Beaujolais. Auf jeden Fall das, was ich weiß, wir sind ja jetzt beide Wein interessiert, sag ich mal, aber keine riesigen Weinkenner. Also ich sag mal, Henrik Thoma ist weit entfernt von uns.
Oh, Lichtjahre.
Lichtjahre. Aber trotzdem war ich natürlich inspiriert, als du mir das erste Mal von dem Beaujolais berichtet hast. Und ich war gerade mit dem Auto unterwegs, bin an einer größeren, auch in Deutschland bekannten Weinkette vorbeigekommen, eben angehalten, ausgestiegen, nach einem Beaujolais gefragt. Ja. Ich habe schon geahnt, dass der wahrscheinlich da nicht in der Qualität, wie du ihn getrunken hast, vorhanden ist. Aber ich hatte einfach Lust drauf gehabt. Und die haben auch sofort abgewehrt, nee, Beaujolais haben wir gar nicht mehr im Programm. Zu teuer, zu schlechte Qualität und so weiter. Also da scheinst du eine andere Erfahrung zu haben und will ich auf jeden Fall auch mal probieren.
Dieser Fleury, ich finde ihn wirklich unglaublich gut. Mm. Diese starken Kirschnoten beeindruckt mich zutiefst. Es hat fast schon was, Henrik Thoma nennt es von Sherry Coke, auch im Bouquet. Und ich muss ihm zustimmen. Mm-hmm. Ne? Also, aber du siehst, ich ringe um Worte. Ne? Ja. Also, es hat mich total begeistert. Okay, natürlich schön. Direkt erstmal mehrere Flaschen geordert, ne?
Ja.
Aber Hammer.
Ja, okay, vielleicht packen wir, was meinst du, diesen Wein auch?
Hast du da können wir machen, natürlich. Warum sollen wir das nicht verlinken?
Ja, klar.
Ne? Vielleicht darf man das kurz erwähnen. Wir haben da nichts von und sind mit dem Typen nicht
absolut, ja.
Verwandt, verschwägert oder sonst was.
Ne? Ist einfach nur eine Empfehlung.
Es ist einfach nur eine Empfehlung, weil der Wein einfach wunderbar ist und der Winzer total sympathisch. Was ich auch empfehlen kann, ist, Henrik Thoma hat auf seinem YouTube-Kanal ein Interview mit ihm, wo er ihn in seinen Weinbergen besucht und der Julien Sunier mit einem wunderbaren französischen Akzent in Englisch erklärt, wie er sich also seinen Wein vorstellt und wie er ihn erst in Betonfässern und danach in sehr jungen Barriques ausbaut. Das ist auch nochmal interessant, weil wer auf Beton geht oder Edelstahl, da geht es um Frucht. Ne? Und dieses Video kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil der Typ einfach süß ist. Und man danach eigentlich noch mehr Lust hat, diesen Wein zu probieren.
Okay.
Ist dir was begegnet, die letzten 2, 3 Wochen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch zugeschlagen. Ich habe mir eine Kaffeemaschine gekauft.
Und Millionen ausgegeben.
Millionen nicht, nee. Ich muss mal kurz erzählen, ich hatte eigentlich schon eine Kaffeemaschine zu Hause. Also ein Siebträger, um Espresso oder Cappuccino herzustellen. Eigentlich auch ein ganz schönes Teil.
Wollte ich gerade sagen. Und ich habe bei dir auch Espresso getrunken, der mich beeindruckt hat. Ne?
Obwohl ich ihn nie so gut fand wie in guten italienischen Restaurants oder beim guten Italiener, aber muss das, ich schon sagen.
Ja, aber das ist ja eh schwierig, finde ich, das im Heimgebrauch nachzubauen. Dann haben die da ihre fetten Zimbali-Maschinen, ja, ne, die so viel kosten wie ein Kleinwagen. Schwer mitzuhalten.
Ne? Ja, und dieser Siebträger, der hat dir wirklich nichts abgenommen. Also das Einzige, was er gemacht hat, ist den Druck aufbauen, der notwendig ist, um einen guten Espresso herzustellen. Ne? Ansonsten, man musste die Kaffeebohnen in einem anderen Gerät mahlen. Und es war auch so vom Saubermachen und so noch recht aufwendig. Und da ich die Maschine nicht jeden Tag benutzt habe, irgendwann ist es mir dann wieder eingefallen, ich könnte mal wieder einen Espresso trinken. Okay, ist die Maschine eigentlich im guten Zustand? Muss ich die reinigen und so weiter? Das wurde mir alles zu viel und das Ding hat bei mir nur rumgestanden. Da habe ich ganz normalen Kaffee, den man so morgens trinkt oder mal im Nachmittag trinkt, mit so einer French Press gemacht, also diesen Drückkannen-Kaffee.
Bodumkanne.
Also Bodumkanne,
sag ganz, ich dazu.
Ja, ganz ja, okay, genau, richtig. Irgendwann wollte ich mal wieder was anderes und dann hat mir ein Kollege aus dem Büro, der ist totaler Fan vom Mokka Master. Schon mal gesagt, das ist eigentlich eine klassische Filterkaffeemaschine, also es muss auch ein Filter rein,
ja,
so wie man es von früher kennt.
Ja.
Und man sagt, dass dieser Filterkaffee aus dieser Maschine, aus diesem Mokka Master, so gut schmeckt wie ein handaufgeschütteter Kaffee. Schon mal kurz vorweg, ich kann das nur bestätigen. Ich habe mir das Gerät dann im Internet angeschaut, war auch sofort in das Design verliebt. Ich sag mal, das ist jetzt kein Stark oder sonst was, das ist eher so eine Art Ingenieursdesign. Also das heißt, so ein bisschen sieht das so aus, dass ein Ingenieur mit Geschmack und ein Auge für Gestaltung des Teils entworfen hat. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall niederländischer Hersteller, wird seit 1969 so hergestellt, gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Und das Tolle daran ist, das hat irgendwie, also die Maschine hat irgendwie so eine Art Brause oben drüber, die immer so ein bisschen heißes Wasser, kein kochendes, heißes Wasser über den Filter schüttet, dann einen Augenblick wartet, das Wasser sinkt ab, so wie man es auch machen würde, wenn man Wasser aus dem Kessel reinschüttet. Dann gibt es wieder einen neuen Schwall, der Kaffee läuft in eine Glaskanne rein und soll dann eigentlich auch sofort umgeschüttet werden in eine Thermoskanne oder eine Thermokanne. Und ich war total baff. Es ist definitiv natürlich ganz klar kein Espresso oder sowas. Ist auch eine ganz andere Machart.
Ganz andere Machart,
ganz natürlich. Klar. Aber es ist ein ganz anderer Kaffee. Und seit ich diese Maschine habe, trinke ich den Kaffee ohne Milch. Ja, also meine Frau ist immer noch dabei geblieben, trinkt ihn mit Milch. Ich habe jetzt mit Milch aufgehört, weil mir wirklich dieser pure Kaffeegeschmack aus dieser Maschine gut gefällt. Hat natürlich auch immer mit der Kaffeesorte zu tun, klar. Man kann da jetzt nicht irgendwas reintun. Aber ich bin total überzeugt. Ich bin auch vom Konzept dieser Maschine überzeugt. Es gibt 5 Jahre Garantie. Und alle Einzelteile der Maschine kann man nachkaufen. Ja? Also nicht das Thema, Maschine ist defekt. Ich schicke sie ein, bekomme einfach ein Austauschgerät. Meine Nachhaltigkeit und so weiter ist ja natürlich auch ein wichtiges Thema heute. Und wenn man sich den Aufbau der Maschine anguckt, man kann sogar selbst was dran machen. Wenn ich die Maschine umdrehe, von unten reinschaue, da sind so eine Art Lochblechplatte, ich glaube, es ist kein Blech, aber so eine Lochplatte, da sind 4 dicke Schrauben, kann ich aufmachen, kann reingehen, kann nachgucken, ob ein drahtlose ist. Also ich bin einfach überzeugt, macht einen guten Eindruck. Ich habe sie zu Hause, wir haben sie heute auch fürs Büro bestellt. Nochmal, ich bin begeistert.
Kannst du mir nochmal erklären, was denn diese Maschine anders macht als das, was ich bei meinen Eltern so finde, wo dann Krups oder Melitta draufsteht oder so?
Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß, weil ich nicht genau weiß, wie die Maschine jetzt, wie die anderen Maschinen tatsächlich funktionieren. Ich glaube nur, dass es so ist, wenn du einen Filterkaffee einfach so von Hand aufgießt. Also du nimmst eine Kanne, machst so einen, kennst du wahrscheinlich auch, Melitta Porzellanfilter da oben drauf, ein Filterpapier rein. Dann schüttest du ja etwas heißes Wasser drauf.
Warte, bis das durchgelaufen ist.
Warte, genau. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch das Tolle an diesem Schwallbrühprinzip. Also ein Schwall kommt, das Wasser läuft ein bisschen ab, ein neuer Schwall kommt. Die Maschine achtet auch darauf, dass das Wasser nicht so heiß wird. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das 95 oder 97 Grad war, ja, das Wasser erhitzt wird.
Ja, aber das ist ja ein interessanter Hinweis, ne? Weil das ist natürlich das, was ich dann bei der Maschine, wo Krups oder Melitta draufsteht, immer sehe, dass das Wasser da im Filter bis zum Anschlag steht. Ne?
Und ich habe mich natürlich auch, wie man das heute so macht, vor dem Kauf so in Kaffee-Fan-Foren ein bisschen umgeschaut. Und tatsächlich ist es auch so, dass auch bei den Kaffee-Profis diese Maschine eigentlich immer gelobt wird. Ne? Und so in Tests handaufgegossener Kaffee, Mokka-Master-Kaffee, eigentlich kaum Unterschied da sein soll. Preislich hat die natürlich auch nichts mehr zu tun mit der, keine Ahnung, 50 Euro Krupp-Maschine oder Krupps-Maschine. Wir sind da schon so im Bereich 200 Euro. Es gibt auch noch etwas teurere Geräte, die dann statt einer Glaskanne eine Thermokanne darunter haben. Die gefällt mir nur vom Design her nicht. Die sind vom Design her nämlich ganz anders. Wenn du dir die Maschine anguckst, so eine konische Kanne und so, ich finde, das ist dann nicht mehr so schön. Also ich mache einfach den Kaffee auf der ganz normalen, klassischen Mokka Master und schütte dann um. Also man ist jetzt so bei der Maschine, ist man so bei ungefähr 200 Euro dabei.
Ich bin schon ganz gespannt, das bei dir auszuprobieren. Das haben wir noch nicht gemacht.
Ja.
Auszuprobieren, weil ich wirklich klassischer Espresso-Trinker bin und total auf italienischen Kaffee stehe. Ich kann Filterkaffee wenig abgewinnen. Ich habe selber mal einen Versuch unternommen, Hand aufzubrühen, genau, und da etwas hochwertiger unterwegs zu sein. Ich kann auch nicht mal sagen, ob es daran lag, dass es mir nicht gelungen ist, dass mir das nicht so zugesagt hat. Oder ob es mir möglicherweise hervorragend gelungen ist und das einfach nicht so ganz mein Geschmack ist.
Ja, das könnte auch wirklich sein, weil, wie wir ja gerade schon beide festgestellt haben, auch ganz klar durch die Machart, es hat natürlich nichts mit dem italienischen Kaffee zu tun. Es ist schon ein bisschen mehr der hochwertige Kaffee, den wir vielleicht auch so ein bisschen aus der Kindheit gewohnt sind. Und den muss man mögen oder nicht.
Ne? Logo. Werden andere Bohnen verwendet, genau. Andere Röstung, weniger scharf gebrannt, nehme ich an, alles eine ganze Runde milder, ne?
Ja, genau. Ja, ich finde es toll. Ja, sind wir schon am Ende.
Machen wir das Ganze rund.
Ja. Ne?
Erstmal an euch, unser Publikum. Ganz vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zugehört habt, auch bis zum Ende dabei geblieben seid. Wenn ihr mich jetzt noch sprechen hört, dann seid ihr bis zum Ende dabei geblieben. Und dafür sind wir wirklich dankbar, denn wir wissen, wie wertvoll eure Zeit ist. Billy, wer was lesen will über den Herd- und Ofen-Podcast oder diese Episode, wo kann er uns finden?
Ihr findet uns im Netz unter herd-und-ofen-podcast.de. Und die erste Folge unter herd-und-ofen-podcast.de/1.
Und da sind auch die ganzen Shownotes, über die wir eben schon gesprochen haben.
Social-Media-Kanäle
und so weiter. Und dabei sind wir auch beim Thema. Gerne möchten wir mit euch in Dialog treten. Also bitte schreibt uns. Schreibt uns, ob es euch gefallen hat, was euch gefallen hat, was ihr findet, was wir besser machen sollen. Habt ihr Themenwünsche? Was interessiert euch? Worüber sollen wir sprechen? Vielleicht muss man abschließend nochmal sagen, ne? Wir sind ja wirklich jetzt beide keine Köche aus der Spitzengastronomie, sondern einfach nur interessierte Laien. Wir machen das Ganze, um eben mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, in Kontakt zu treten. Der Podcast dokumentiert eigentlich eher so unseren Weg.
Das, was uns bewegt.
Ne? Aber noch schöner ist das, wenn das Ganze im Austausch und im Dialog stattfindet. Wir beschäftigen uns gerne mit irgendwas, wenn ihr uns Anregungen dazu gebt.
Ja, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht heute, Peter.
Das fand ich auch. Hat richtig Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ja, freue mich auch drauf.
Alles klar, dann alles Gute und ja, tschüss.
Bis dann, ciao.